Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Erreicht Lakhdar Brahimi, was Kofi Annan misslungen ist? Die Frage zum neuen Syrien-Vermittler der UNO. Dann.
On les voit librement dans les cités. On a peur de se promener dehors.
Sie habe Angst, nach draußen zu gehen, sagt diese Marseillerin. Können Soldaten ihr Sicherheit geben? Die Frage zum Drogenkrieg in Südfrankreich. Und macht Musik intelligent, Herr Neuropsychologe?
So einfach kann man das auf keinen Fall sagen. Indem Sie lernen, Flöte zu spielen, werden Sie nicht zwingend Differentialgleichungen besser lösen.
Fragen und Antworten zur Musikinitiative. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Roland Luder.
In Syrien greifen die Rebellen im Kampf gegen die Truppen Präsident Assads offenbar vermehrt Militärflughäfen an. Aus der nördlichen Provinz Aleppo berichten Aufständische, sie hätten am Boden Kampfjets der Armee zerstört. Syrische Staatsmedien ihrerseits melden eine Gegenoffensive der Armee gegen Rebellen bei verschiedenen Flughäfen. Die Rebellen hätten dabei schwere Verluste erlitten. Derweil trat heute Samstag der algerische Diplomat Lakhdar Brahimi, die Nachfolge von Kofi Annan, als Syrienvermittler der UNO und der Arabischen Liga an. Nach den Unruhen im Platinbergwerk Marikana in Südafrika sind rund 12.000 Arbeiter einer Goldmine bei Johannesburg in den Streik getreten. Laut dem betroffenen Unternehmen hat der Streik bereits am Mittwoch begonnen. Das Minenunternehmen will vor Gericht erreichen, dass die Angestellten ihre Arbeit möglichst bald wieder aufnehmen. Bei einem Streik im Bergwerk Marikana wurden vor zwei Wochen 44 Menschen getötet, die meisten durch Schüsse der Polizei. In Japan hat eine landesweite Katastrophenübung zur Vorbereitung auf ein verheerendes Erdbeben stattgefunden. Über 870.000 Menschen nahmen an der Übung teil. In Tokio wurde der Verkehr an rund 120 Orten gestoppt, um Platz für Rettungs- und Militärflugzeuge zu schaffen. U-Bahn-Passagiere wurden in Sicherheitszonen geleitet. Die Simulation ging von einem starken Beben wie jenem im März 2011 aus. Damals starben nach einem Tsunami 19.000 Menschen und im Atomkraftwerk Fukushima wurde eine Kernschmelze ausgelöst. Erst am Freitagabend war nach einem Beben der Stärke 7,6 vor der Ostküste der Philippinen ein Tsunami-Alarm in Japan ausgelöst, der aber kurz darauf aufgehoben wurde. In Bahrain am Persischen Golf haben mehrere 10.000 Menschen für politische Reformen und Demokratie demonstriert. Auch die Freilassung politischer Gefangener wurde verlangt. Es war die größte oppositionelle Kundgebung seit Monaten. Dazu aufgerufen hatten schiitische Parteien sowie liberale Gruppen. Der Marsch nahe der Hauptstadt Manama verlief friedlich. Das Regime in Bahrain hatte vor anderthalb Jahren Großdemonstrationen für mehr politische Rechte mit Hilfe saudi-arabischer Truppen niedergeschlagen. Iran und Nordkorea wollen künftig enger zusammenarbeiten und so den USA die Stirn bieten. Zu diesem Zweck haben Vertreter beider Länder in Teheran mehrere Vereinbarungen unterzeichnet, wie es aus iranischen Regierungskreisen hieß. Bei den Vereinbarungen gehe es um Austauschprogramme für Studenten sowie um eine engere Zusammenarbeit bei der Forschung in den Bereichen Energie, Umwelt, Landwirtschaft und Lebensmittel. Der Westen beschuldigt Iran und Nordkorea, den Bau der Atombombe vorzubereiten. In der Schweiz sollen Maler, Gipser und Schreiner im nächsten Jahr 1% mehr Lohn erhalten. Zudem soll der Mindestlohn von derzeit durchschnittlich 5'000 Franken um 100 Franken pro Monat angehoben werden. Diese Forderungen beschlossen die Delegierten der Gewerkschaft UNIA an der Branchenkonferenz. Ihre Forderung begründet die Gewerkschaft mit Auftragsbüchern, die randvoll seien. 1200 Musikantinnen und Musikanten haben in Aarau den 150. Geburtstag des Schweizer Blasmusikverbands gefeiert. Bundesrat Alain Berset betonte in seiner Ansprache den Wert der Musikgesellschaften für die Jugendmusikförderung in der Schweiz. Unzählige junge Menschen hätten dank den Blasmusikvereinen Freude an der Musik bekommen und ein Instrument spielen gelernt, sagte Berset. Der Bund sei sich der wichtigen Rolle der Musik für das gesellschaftliche Leben bewusst. Deshalb stimme die Schweiz am 23. September über einen, wie er sagte, musikalischen Verfassungsartikel ab. Nahe der belgischen Stadt Namur haben rund 100 Personen vor einem Kloster demonstriert, in welchem Dutroux' Ex-Frau Michel Martin wohnt. Die Frau war am Dienstag im Kloster eingezogen, nachdem sie das Gefängnis vorzeitig hatte verlassen können. In mehreren Interviews kündigte Ministerpräsident Elio Di Rupo heute an, er werde sich für Haftverschärfungen einsetzen. Wer zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, solle mindestens 3/4 der Strafe im Gefängnis verbüßen müssen. Michel Martin war am Dienstag nach 16 Jahren Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie verbüßte gut die Hälfte ihrer Haftstrafe. Gegen 1500 Menschen haben in Dortmund nach dem Verbot eines Neonazi-Aufmarsches gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich zu mehreren Kundgebungen im Stadtgebiet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bis zum Nachmittag blieb alles friedlich. Ursprünglich hatten heute Neonazis in Dortmund demonstrieren wollen. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Kundgebung gestern Freitag jedoch untersagt. Heute vor 73 Jahren brach der deutsche Diktator Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg los. In Danzig, das 1939 als erste Stadt zusammengeschossen wurde, legte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk heute den Grundstein für ein Museum. Es solle ein Schrei der Erinnerung sein und ein Beweis, dass man die Lehren aus dem Krieg gezogen habe, sagte Tusk. Das zu bauende Museum soll das Schicksal Polens und auch jenes anderer Nationen während des Kriegs zeigen. In Serbien hat die größte Regierungspartei, die Zeitung Blitz, kritisiert. Gemäß der progressiven Partei macht die Zeitung die Regierungspolitik schlecht und verbreitet täglich Lügen und Erfindungen. Blitz habe sich unkritisch auf die Seite der Opposition geschlagen. Die Zeitung Blitz, die vom Schweizer Ringier Verlag und vom deutschen Verlag Alex Springer herausgegeben wird, weist die Vorwürfe zurück. Das Blatt sei parteipolitisch frei und werde an seiner Linie festhalten. Und vor allem werde die Zeitung weiterhin Missstände in Serbien aufdecken. Zum Automobilrennsport. Das Schweizer Sauberteam hat sich für das Formel-1-Rennen von morgen Sonntag in Belgien gute Startplätze gesichert. Im Abschlusstraining kam Kamui Kobayashi auf Startposition 2 und Sergio Perez wurde Fünfter. Der Brite Jenson Button steht zum ersten Mal seit mehr als 3 Jahren wieder auf dem besten Startplatz. Die Wetterprognose. Morgen Sonntag wird es im Norden langsam etwas freundlicher, in den Alpen und im Süden ist es teils sonnig. Die Temperatur im Norden um 18 und im Süden bis 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Zuversicht, ein rares Gefühl, wenn es um eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts geht. Angst, das vorherrschende Gefühl in Marseille, wo ein Drogenkrieg tobt. Angst, auch das vorherrschende Gefühl bei Ökonom Walter Wittmann, wenn er den Derivatemarkt anschaut.
Jeder, der gesunden Menschenverstand hat, sieht ja diese Blase. Und wenn die platzt, bricht alles zusammen.
Und öffnet der Notenschlüssel auch das Tor zur Intelligenz? Das Pro und das kaum hörbare Kontra zur Musikinitiative. Echo der Zeit. Lakhdar Brahimi hat heute einen Job angetreten, der in der Diplomatenwelt alles andere als begehrt ist. Der Algerier ist der Nachfolger von Kofi Annan als UNO-Sondergesandter für Syrien. Der Beitrag von ARD-Korrespondent Ulrich Leithold über eine fast unmögliche Mission.
Ich bin eitel genug, es in einer solchen Lage mit meinem bisschen Erfahrung wenigstens zu versuchen. Aber mir sind die Schwierigkeiten völlig klar. Lakhdar Brahimi weiß, was ihm bevorsteht. Er kennt die bittere Bilanz seines Vorgängers Kofi Annan. Den trifft keine Schuld an seinem Scheitern. Annans Abschiedsworte begleiten Brahimi ins Amt. Ohne ernsthaften, entschlossenen und vereinten internationalen Druck kann weder ich noch irgendein anderer die syrische Regierung und die Opposition zwingen, einen politischen Prozess einzuleiten. In einer Zeit, wo das syrische Volk verzweifelt solche Anstrengungen braucht, streiten die Weltmächte lieber im UN-Sicherheitsrat. Annans Nachfolger Brahimi geben sie vom UN-Sicherheitsrat in New York schon mal auf den Weg, er engagiere sich für eine unmögliche Mission. Das traf auch auf seinen Vorgänger zu, der keine Chance hatte, aber immerhin ein bisschen besser ausgestattet war. Der neue Sonderbeauftragte für Syrien erhält statt 300 unbewaffneter Beobachter mit wenigstens eingeschränkter Bewegungsfreiheit gerade mal ein Büro mit etwa 30 Angestellten in Damaskus. Ohne echte Funktion, wohl nach dem Prinzip Fuß in der Tür. Warten auf bessere Zeiten, falls Diplomatie mal wieder gefragt sein sollte. Von Rückzug der Assad-Truppen aus Kampfzonen, Freilassung von Gefangenen und Zusammenarbeit aller Konfliktparteien für eine politische Lösung, wie in Annans Plan gefordert, spricht in Syrien niemand mehr. Keiner seiner 6 Punkte wurde erfüllt, von keiner Seite. Auch die UNO sprach nie mit einer Stimme. Der erste Kommandeur der chancenlosen Truppe, der Norweger Robert Mood, erkannte, dass es vor allem an der mangelhaften Bereitschaft aller Konfliktparteien zur Kooperation lag. 10, 30, 300 oder einige tausend unbewaffnete Beobachter können nicht alle Probleme lösen. So steckt Annans Vermächtnis die Grenzen seines Nachfolgers Brahimi ab. Seine Prognose umreißt, was wohl noch lange Zeit Realität in Syrien bleibt. Wenn sich da nichts ändert, steht Syrien vor einer Zukunft brutaler Unterdrückung mit Massakern, religiöser Gewalt und grenzenlosem Bürgerkrieg.
Düstere Worte von Kofi Annan zum Konflikt in Syrien. In Marseille haben rivalisierende Drogenbanden allein in diesem Jahr 14 Menschen ermordet. Die Opfer waren Bandenmitglieder, aber die Bevölkerung leidet mit. So sehr, dass die Bürgermeisterin von 2 Stadtkreisen von Marseille jetzt fordert, die Armee müsse eingreifen. Ein Vorschlag, der in Marseille, aber auch in Paris viel zu reden gibt. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
Auch bei Mord Nummer 14 gingen die Täter mit äußerster Grausamkeit vor. Während 30 Sekunden feuerten sie mit ihren Kalaschnikow-Salven auf das Auto des Opfers. Der Fahrer, ein 25-jähriger Mann, hatte keine Chance. Die Bürgermeisterin des betroffenen Stadtkreises, Samia Ghali, ist über die Eskalation der Gewalt entsetzt. Es müsse etwas geschehen. Sie fordert, die Armee müsse eingreifen.
Ces jeunes que j'ai vu naître, je les vois, je viens les découvrir par terre avec des rafales de Kalaschnikow dans le corps.
Ich finde junge Burschen, die hier aufgewachsen sind, am Boden mit durchlöchertem Körper. Kalaschnikows sind Kriegswaffen. Da ist es doch nicht abwegig, die Armee zu Hilfe zu rufen.
L'armée doit venir apporter de l'aide à la police. Ben oui, pourquoi pas.
Samia Ghali will, dass Soldaten Straßensperren errichten, Drogenumsatzstellen abriegeln. Auch Marseilles Bürgerinnen und Bürger sind empört darüber, dass Drogendealer oft ungestört ihren Geschäften nachgehen können.
On les voit librement dans les cités faire les guetteurs, faire tout ça. On a peur de se promener dehors.
Man sieht, wie sie sich frei bewegen, wie Späher nach Polizisten Ausschau halten. Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen.
Moi, je serais pour une justice beaucoup, beaucoup plus sévère.
Wir brauchen eine viel strengere Repression. Von einem Armeeeinsatz in problematischen Quartieren will Innenminister Manuel Valls jedoch nichts wissen. Und auch der Stadtpräsident von Marseille, Jean-Claude Gaudin, warnt.
Marseille n'a pas besoin de surexcitation. C'est pas à l'armée de faire ce travail. Nous n'avons pas besoin d'un appel à la guerre civile.
Marseille braucht keinen übertriebenen Aktivismus. Der Schutz von Quartieren ist nicht die Aufgabe der Armee. Wir brauchen keinen Aufruf zum Bürgerkrieg. In Marseille hat es immer blutige Abrechnungen gegeben. Doch Charles Pellegrini, ehemaliger Chef der Polizeiabteilung Kampf gegen die organisierte Kriminalität, meint gegenüber dem Radiosender France Inter, die Situation sei heute anders.
Avant c'était des guerres de grand banditisme, c'était des grandes mafias qui prenaient le contrôle, les Corses, les Maghrébins, celui qui avait la prostitution.
Früher gab es einen Kampf zwischen den großen Mafia-Organisationen, zum Beispiel die Korsen gegen die Maghrebiner. Jede Organisation hatte ihr Spezialgebiet, Falschgeld, Prostitution, Raubüberfälle. Heute erleben wir einen Krieg zwischen den kleinen Clans. Es geht fast nur um Drogen. In einem Quartier von Marseille kaufen jeden Tag rund 300 Kunden Haschisch oder Kokain. Es kommt zu einem Kampf um einzelne Drogenverteilplätze und zu Abrechnungen im Drogenmilieu.
Aujourd'hui, c'est une guerre de clans. On voit bien que c'est la drogue et les petits braquages et les règlements de compte liés à la drogue.
Auch der Kriminologe Xavier Roffer betont, man habe die Gefährlichkeit von kleinen Banden lange unterschätzt.
On n'a pas pris leur dangerosité suffisamment au sérieux. Ils sont montés en grade, ils ont créé des bandes.
Man hat sie nicht genügend ernst genommen. Sie wurden größer und stärker. Sie wurden reicher, sie kauften sich Waffen und hier haben wir das Resultat. Der Kriminologe weist auf ein pikantes Detail hin. Die Kalaschnikows kommen heute nicht mehr wie früher aus dem ehemaligen Jugoslawien, sondern aus Libyen, wo man Gaddafis Arsenale geleert hat. Eine Kalaschnikow kostet in Marseille rund 500 Euro, ein Pappenstiel für einen Drogenhändler. Die Situation ist dramatisch. Dennoch stellt der Ex-Polizist Charles Pellegrini fest, die Bilanz der Polizei sei, objektiv gesehen, gar nicht so schlecht. 80% der Morde, 50% der Abrechnungen würden in Marseille aufgeklärt. Mag sein, doch das beruhigt die Öffentlichkeit nicht. Sie will nicht Jahre warten, bis die Morde aufgeklärt sind. Sie will, dass das blutige Gemetzel endlich aufhört.
Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder. Derivate sind Papiere, die auf anderen Werten, zum Beispiel dem Preis von Hypotheken, beruhen. Das ist weder etwas Neues noch etwas Problematisches, im Prinzip. Aber wenn Derivate mit faulen Papieren unterlegt sind, können sie die Finanzwelt ins Wanken bringen. Das hat die Subprime-Krise von 2007 gezeigt. Heute, nur 5 Jahre später, boomt das Geschäft mit Derivaten erneut. Und einzelne Ökonomen warnen vor einem Kollaps, der alle bisherigen Krisen in den Schatten stellen könnte. Die kleine Schweiz mit ihren 2 Großbanken sehen sie besonders gefährdet. Klaus Ammann.
Walter Wittmann ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre von der Universität Freiburg. Im Derivateboom sieht er ein gewaltiges Risiko.
Dass der Markt zusammenbricht und damit auch das globale Finanzsystem, dass es eine Katastrophe gibt, das ist keine Übertreibung, hat mit Pessimismus auch nichts zu tun. Jeder, der gesunden Menschenverstand hat, sieht ja diese Blase und wenn die platzt, bricht alles zusammen.
Hintergrund von Walter Wittmanns Warnungen ist die Tatsache, dass der Handel mit sogenannten Derivaten in den letzten Jahren nach einem Einbruch 2008 stetig gewachsen ist. Mit Derivaten sichern sich Investoren gegen steigende Zinsen ab, Bauern schützen sich vor sinkenden Weizenpreisen und Rohstoffhändler spekulieren auf Ölpreisschwankungen. Das Prinzip ist uralt. Schon im 2. Jahrtausend vor Christus haben Händler ihre Geschäfte mit Derivaten abgesichert, indem sie mit dem künftigen Käufer im Voraus den Preis eines Verkaufs abgemacht haben. Seit den 1980er Jahren haben sich die Anwendungen von Derivaten jedoch vervielfacht. So haben die Banken begonnen, faule Hypotheken in angeblich sichere Anleihen umzuwandeln. Heute verkaufen sie Derivate beispielsweise auf Kreditkartenausfälle oder Studentendarlehen. Diese Finanzprodukte sind immer komplexer und undurchsichtiger geworden. Heinz Zimmermann, Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Basel.
Es ist sicher eine Entwicklung, die man genau beobachten muss, denn die Finanzkrise hat gezeigt, dass derivative Instrumente tatsächlich große Risiken enthalten.
Die Bank für internationalen Zahlungsverkehr BITS schätzt das Volumen der weltweit gehandelten Derivate 2011 auf 700.000 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das 10-fache der weltweiten Wirtschaftsleistung. Abgesichert sind diese 700.000 Milliarden Dollar nur gerade mit 60 Milliarden US-Dollar, also mit weniger als 1 Promille. Der emeritierte Volkswirtschaftsprofessor Walter Wittmann fordert deshalb viel strengere Kontrollen und das Verbot gewisser Derivatetypen. Allerdings glaubt er nicht, dass dies noch rechtzeitig geschieht. Kollege Heinz Zimmermann ist da nicht so pessimistisch.
Weil in der Zwischenzeit ist man sich der Probleme sehr viel bewusster geworden. Und das Zweite ist, es wurden ja tatsächlich eben auch von politischer Seite verschiedene Sicherungsmaßnahmen ins Leben gerufen und die wurden schon sehr weitgehend auch umgesetzt.
Die G20 und die Europäische Union wollen mehr Kontrolle, wollen, dass künftig möglichst alle Derivateverträge über einen zentralen, transparenten Handelsplatz abgeschlossen werden. Die Schweizer Grossbanken gehören laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zu den 10 grössten Akteuren weltweit auf diesem Markt. Walter Wittmann ist deshalb alarmiert.
Die beiden Grossbanken sind eine existenzielle Bedrohung für die Schweiz. Und wenn die Schweiz je was tun sollte, dann per Notrecht sofort das Investmentbanking der beiden Grossbanken abtrennen und mit dem Sitz im Ausland, dann können sie dort Pleite machen.
Heinz Zimmermann teilt die Meinung, die Schweiz habe ein Klumpenrisiko mit den Grossbanken. Er weist jedoch darauf hin, dass die Banken hierzulande auch bereits mehr Eigenkapital aufweisen müssten für diese Geschäfte als beispielsweise in den USA oder im EU-Raum. Eine Abspaltung der Investmentbanken wäre für Zimmermann aber nicht nur im Interesse des Landes, sondern auch der Banken selbst.
Im Interesse der Risiken des Geschäftes und auch der Positionierung der Geschäftsfelder würde ich schon denken, sollten die Banken das in die Tat, also in die Realität umsetzen.
UBS und Credit Suisse selbst halten auf Anfrage fest, sie hätten die Risiken in den vergangenen Jahren massiv zurückgefahren. Eine Abspaltung der Investmentbank macht aus ihrer Sicht keinen Sinn.
Am 23. September kommt die Musikinitiative zur Abstimmung. Die Initianten verlangen, alle Kinder müssten ein Instrument lernen können. Und alle Schülerinnen und Schüler sollen Musikunterricht auf einem guten Niveau erhalten. Sie argumentieren, die Stärkung der musischen Fächer habe positive Auswirkungen auf die schulische Leistung generell. Stimmt das? Christian von Burg.
Macht Musizieren intelligent? Die Frage geht an Lutz Jenke. Er ist Professor für Neuropsychologie an der Uni Zürich.
So einfach kann man das auf keinen Fall sagen. Indem Sie lernen, Flöte zu spielen, werden Sie nicht zwingend Differentialgleichungen besser lösen.
Und dennoch, sagt Jenke, dennoch habe Musik an der Schule zahlreiche positive Auswirkungen. Er muss es wissen, denn seit Jahren schon erforscht Jenke, wie sich das Hirn beim Musizieren verändert. Dabei hat sich etwa gezeigt, dass beim Rhythmuslernen die gleichen Hirnbereiche involviert sind wie beim Sprachenlernen. Die Sprache wird also beim Musizieren sozusagen gratis mittrainiert. Und es gibt viele solche Überschneidungen. Kinder, die musizieren, lernen zudem besser zuzuhören. All das wirke sich aus, sagt Jenke.
Sie lernen etwas schneller Fremdsprachen, sie können besser aus der Sprache Emotionen herauserkennen, sie können besser aus der Sprache linguistische Reize und Grenzen erkennen. Das ist ein deutlicher Vorteil.
Daneben sind es aber vor allem die Begleiterscheinungen des Musizierens, die positive Auswirkungen haben auf die Schule. Wer ein Instrument lernt, muss konzentriert üben, muss sich fokussieren, die Zeit einteilen.
Das heißt, die Kinder trainieren gewissermaßen Aufmerksamkeit, Selbstdisziplin und Organisations- und Planungsverhalten. Und diese übergeordneten, wir nennen das kognitiven Fertigkeiten, sind natürlich außerordentlich hilfreich für den schulischen Alltag.
Heißt das nun, dass man den Musikunterricht ausbauen und bei anderen Fächern die Stundenzahl reduzieren sollte? Nein, sagt Jenke. Nein, keinesfalls, sagt auch Urs Moser. Er ist PISA-Experte und Bildungsforscher an der Uni Zürich.
Wenn Sie die Intelligenz steigern wollen oder eine Leistung in einem Fach steigern möchten, dann müssen Sie nicht Musik einführen. Das erwartet niemand. Das wäre vollständig vermessen. Also wenn Sie bessere Sprachleistungen von den Schülerinnen und Schülern erwarten, dann führen Sie bitte eine Deutschstunde mehr ein oder eine Sprachstunde in Französisch oder Englisch.
Es gibt aber zum Beispiel in Basel sogenannte Musikklassen, die statt 2 5 Lektionen Musik pro Woche haben. Deutsch, Französisch und Mathematik wurden dagegen um je eine Stunde gekürzt. Dennoch gelten diese Klassen als Eliteklassen mit überdurchschnittlichen Leistungen. Wie lässt sich das erklären? Durch die soziale Selektion, sagt Moser. Eltern, die ihre Kinder in diese speziellen Klassen schickten, seien durchwegs sehr gut gebildet.
Wenn Sie das generell flächendeckend einführen würden, dann hätten Sie diese Effekte kaum.
Und trotzdem, sagt Moser, trotzdem unterstütze er die Musikinitiative. Auch Jenke sagt das. Denn die Initiative fordert keine Abstriche bei anderen Fächern. Sie will vielmehr dafür sorgen, dass die Musik an der Schule nicht zur Nebensache verkommt.
Christian Vomburg. Falls die Musikinitiative Ende September durchkommt, wie ändern sich die Stundenpläne? Das wollte Ursula Hürzler von Inlandredaktor Roland Wermelinger wissen.
Also an den Volksschulen, da wird es dann nicht mehr Musikunterricht geben. Da gibt es auch keinen Platz mehr im rappelvollen Schulstundenplan. Den Initianten, denen reicht schon, wenn man nichts abbaut. Singen und Musizieren, das ist halt heute vielerorts ein Randfach geworden. Man hat Sprachen zusätzlich eingeführt. Man möchte beim nächsten PISA-Test gut abschneiden in der Mathematik. Und da werden die Singstunden halt oft umfunktioniert. Aber bei einem Jahr, nach einem Jahr, könnten die Kantone nicht mehr so einfach Singlektionen von den Lehrplänen streichen, wie das zum Beispiel Solothurn getan hat.
Beim Musikunterricht herrscht derzeit ja ein regelrechter Wildwuchs. An manchen Orten ist der Besuch der Musikschule fast gratis. Anderswo müssen die Eltern einen Teil der Kosten übernehmen. Damit wäre dann Schluss.
Nein, ganz werden die Eltern nicht entlastet werden können. Das wäre zu teuer. Aber grundsätzlich soll es tatsächlich in diese Richtung gehen. Allen Kindern möglich sein, ein Musikinstrument zu lernen. Das kostet Eltern heute schnell einmal ein paar hundert Franken pro Semester. Das können sich nicht alle leisten. Und die Kantone wären nachher verpflichtet, bei der finanziellen Unterstützung der Musikschulen da einen gewissen Standard zu garantieren. Und auch gegenüber den Gemeinden. Heute sind die Musikschulen da vollständig am kommunalen Gängelband. Die einen unterstützen sie sehr großzügig, andere kaum. Diese soziale Ungerechtigkeit soll verschwinden. Musikunterricht soll nicht mehr abhängig sein von der Frage, ob sich eben Eltern das leisten können. Aber es ist klar, Unterschiede wird es weiterhin geben. Nicht alle Kantone werden gleich viel Geld locker machen können für die Musikschulen.
Mehr singen, mehr musizieren, das tönt natürlich toll. Offenbar sind alle dafür. Wie kommt es denn, dass sich in diesem Abstimmungskampf kaum Gegner wirklich zu Wort melden? Opposition gibt's ja schon.
Ja, politisch hatten sich die Initianten ja mit Bundesrat und Parlament geeinigt auf den Gegenvorschlag. Das war taktisch sicher klug, das ist ein Grund. Aber das ist natürlich auch ein sehr populäres Anliegen. Musik macht gescheit und glücklich, sagt man ja. Aber ich denke, da spielt jetzt unterschwellig auch noch viel mehr mit. Musik ist nationales Kulturgut, Brauchtum, Tradition, Identität, schwingt da alles mit bei dieser Frage. Und da ist natürlich auch eine riesengroße Lobby dahinter, Chöre, Jodel, Musikverbände, Orchester, eben auch die Musikschulen. Und da will sich da kaum jemand die Finger verbrennen und öffentlich diesen aussichtslosen Kampf aufnehmen. Die Kritiker bemängeln ja eigentlich auch vor allem, dass man das Singen und Musizieren nicht auch noch zur Staatsangelegenheit machen solle. Aber genau davon erhoffen sich die Initianten eben mehr Achtung, mehr Anerkennung für die musizierende Jugend.
Das war Roland Wermelinger und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 unter DRS Musikwelle oder auf drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.